Mitte November habe ich mir kalte Gedanken gemacht und machen lassen. Mitte November, das war 6 Wochen, bevor meine Kollegin Bernadette Older diesen aufbrach und das wahrmachte, was sie mir erzählt hat. Ihr Projekt, ein Jahr Leben im Takt der Natur. Ein Jahr Leben in Schwedisch Lappland, der Gegend mit den 8 Jahreszeiten. Deutsches Reiseradio und Podcast 187 mit Rüdiger Edelmann und Bernadette Olderdissen, die jetzt schon fast eine Jahreszeit überstanden hat. Habe ich mir das richtig gemerkt, dass jetzt der Spätwinter beginnt, Bernadette?
Genau, der fängt jetzt so ab März ungefähr an.
Und er ist ja dann doch noch ein bisschen hin, also noch im Hochwinter drin. Was sagt denn der Wetterbericht heute in Schweden? Lass uns mal vergleichen. Ich biete heute ausnahmsweise strahlend blauen Himmel und ungefähr +2 Grad.
Ja, ist gar nicht so ein riesiger Unterschied. Bei uns sind es so -4 Grad, also auch relativ warm. Und heute zum ersten Mal diese Woche ein paar Wolken, aber die Sonne kommt auch langsam durch.
Wir hatten ja ausgemacht, uns im Laufe des Jahres regelmäßig über dein Freud und Leid zu unterhalten. Und wenn man den Videos glaubt, die du seit Januar veröffentlicht hast und die man natürlich auch auf deinem Kanal bei YouTube anschauen kann, scheint es eigentlich mehr Freude zu sein, wenn man vielleicht absieht so von der unterbrochenen Wasserleitung am Ankunftstag.
Genau, also am Anfang bin ich ziemlich wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich war gerade 2 Stunden in meinem neuen Haus, knapp 2 Stunden, und dann war schon kein Wasser mehr da. Und ja, dann habe ich erfahren, dass die Wasserleitungen hier im Dorf sehr marode sind, und weil es da eben gerade sehr, sehr kalt war, dann sind da einige gebrochen. Und ja, da dachte ich, ja, in Hamburg, wenn kein Wasser ist, kommt das spätestens 1-2 Stunden später wieder. Und hier hat das dann mal locker 2-3 Tage gedauert, und innerhalb einer Woche war das Wasser auch 3-mal weg. Das war also ein spannender Start.
Hat sich aber beruhigt inzwischen, hoffe ich.
Ja, nach einer Woche war das dann alles repariert. Also tipptopp, ich war beeindruckt.
Okay, jetzt aber mal ganz von vorn. Start war kurz nach Neujahr, packen, losfahren. Mir liegt jetzt auf der Zunge zu sagen, und dann zog sich's mit Fähre und finnischem Schneetreiben. Trotzdem Aufbruchsstimmung zu der Zeit oder auch so ein ganz klein bisschen Katzenjammer, dass das jetzt losgeht?
Also das nicht. Ich hatte eher das Problem, die ganze Abreise stand erstmal in den Sternen, denn ich habe mir im Dezember noch unnötigerweise Corona zugezogen und war bis zum 28. Dezember in Quarantäne. Und da saß ich ziemlich auf heißen Kohlen, ob das überhaupt alles klappt mit der geplanten Abfahrt. War natürlich alles gebucht mit Fähre und Mietauto für meinen Freund, der mich begleiten wollte und was transportieren. Und ja, also es war sehr, sehr stressig. Aber ja, letzten Endes ist alles gut gegangen. Ich bin aus der Quarantäne rausgekommen, mir ging es wieder gut. Mein Freund hat nicht Corona bekommen. Dann alle Tests, die wir für Schweden, für Finnland brauchten, waren negativ. Und ja, das war eigentlich der Katzenjammer. Aber ansonsten war ich super voller Vorfreude. Und ja, hat auch alles ganz gut geklappt.
Ja, in diesem ersten Video wirktest du auch sehr entspannt, gerade auf der Fähre, weil diese Fährüberfahrt bis nach Helsinki, die zieht sich ja. Wie viele Stunden sind das?
Das waren 30 Stunden ungefähr.
Ja, dann kann man dann eigentlich nach dem ganzen Stress erstmal ein bisschen relaxen, um sich dann wiederum in Finnland ins Auto zu stürzen und durch dichtes Schneetreiben Richtung Norden zu fahren.
Genau, das war wirklich, wir kamen sehr entspannt in Finnland an nach dieser tollen Fährfahrt. Das war wirklich sehr, sehr entspannt. Und dann kam den ersten Tag direkt Schneesturm ohne Ende. Also wir haben für 600 Kilometer 11 Stunden gebraucht von Helsinki bis Oulu.
Das ist ordentlich. Botsjärnes, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist jetzt deine Heimat.
Botsjärnes, glaube ich. Also mich korrigieren die Menschen auch wieder. Das ist echt nicht so einfach.
Also gut, Botsjärnes ist jetzt deine Heimat und liegt genau wo?
Das liegt fast an der finnischen Grenze oben, also 40 Kilometer von der finnischen Grenze bei Tornio entfernt und 20 Kilometer östlich von der kleinen Stadt Kalix, direkt an der Ostsee.
Wie ist das mit der Ankunft in einem schwedischen Dorf als Deutsche, auf die vermutlich keiner gewartet hat?
Das habe ich mir auch gedacht. Auf dich hat ja keiner gewartet. Also erwarte nicht, dass du jetzt super herzlich aufgenommen wirst gleich. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Leute haben sich wahnsinnig gefreut, dass hier jemand Neues ins Dorf kommt. Waren super neugierig. Und innerhalb von 1-2 Wochen war ich total aufgenommen, auch in diese Dorfgemeinschaft praktisch. War dann zum ersten Mal auch zum Essen eingeladen abends. ich glaube, das war nach einer Woche ungefähr, wie ich hier war. Und da wurde geplaudert und getrunken und alle wollten irgendwie mir Kontakte vermitteln, damit ich mein Projekt weiter besser durchführen kann. Alle haben gesagt, boah, du sprichst ja schon so toll Schwedisch und waren total begeistert davon, dass ich eben Interesse habe an ihrer Region und in diesem winzigen Bordskärsnäs mich angesiedelt habe. Und das war wirklich die überhaupt größte Überraschung für mich, diese herzliche Aufnahme in diese Dorfgemeinschaft, wo eben auch die eigentlich sehr international ist. Also es gibt auch ein paar andere Deutsche hier, dann Finnen, Norweger, ja, und natürlich ganz viele Schweden, zum Teil ganz alteingesessen auch.
Du hast das ja eben schon erwähnt, Schwedisch lernen, wie lief das? Du hast zwar vorher schon geübt, aber ich glaube, wenn man dann plötzlich auf die Sprache angewiesen ist, ist das schon was anderes.
Das stimmt, ja. Also während der 2 Wochen Corona-Quarantäne hatte ich relativ viel Zeit, auf Schwedisch zu lesen und viele Netflix-Filme auf Schwedisch zu schauen mit Untertiteln. Das hat mir ein bisschen geholfen. Aber wenn man dann natürlich hier ankommt und gerade die Aussprache ist auch nicht so einfach in Schwedisch zu verstehen, das war schon ein bisschen so, ja, okay, was sage ich jetzt? Aber ich habe einfach versucht, von vornherein mit den Leuten wirklich nur auf Schwedisch zu reden, so gut wie möglich zu sprechen. Die Leute geben sich dann ein bisschen Mühe, manchmal am Anfang zumindest ein bisschen langsamer zu sprechen. Ja, und irgendwie, komischerweise, geht das wirklich richtig gut.
Der Alltag, wie sieht der jetzt aus im Takt der Natur und mit welchen Dingen ist er verbunden?
Also mein Alltag ist eigentlich immer sehr abwechslungsreich. Manchmal, wenn ich ganz allein bin an manchen Tagen, dann gehe ich ganz lange oft raus aufs Eis spazieren. Das Meer ist ja zugefroren und da kann man wirklich so weit rauslaufen im tiefen Schnee mittlerweile. Dann nehme ich meine Schneeschuhe mit und mache mich da wirklich einfach auf die Suche nach der Stille. Damit fange ich eigentlich immer an, meinen Tag. Und dann gibt es ja natürlich auch viele Wälder in der Umgebung. Wenn ich da allein unterwegs bin, dann mache ich mich immer auf Spurensuche von Tieren und schaue auch, was findet sich jetzt an, ja, nicht nur Fußspuren, an Pfotenspuren, sondern auch an Kot zum Beispiel. Das heißt, Losung in der Fachsprache habe ich gelernt. Also welches Tier kackt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Korinthen? Fand ich eine ganz interessante Frage. Dann habe ich gelernt, aha, das sind Rentiere. Also das sind so Sachen, mit denen ich mich täglich beschäftige hier. Und dann kommt es auch oft vor, dass mich irgendjemand, den ich hier kennengelernt habe, anruft. Hey, ich habe gerade, werd rausfahren zu den Rentieren, werd die füttern. Willst du mitkommen? Oder morgen ist eine Rentiertrennung und Impfung, hast du Lust dabei zu sein und sowas, das kann eben auch ganz spontan einfach mal sein und das wird dann eben Teil meines Alltags, einfach mit jemandem rauszufahren und was Neues in der Natur zu erleben.
Du berichtest ja über den Alltag auch mit den Filmen und da kriegt man schon das Gefühl, da hast du eine Menge erlebt. Eisbrecher fahren, in der Ostsee schwimmen, okay, im Neoprenanzug oder sowas, übers dicke Eis laufen, vorher mal ein bisschen bohren, ob die Eisschicht auch dick genug ist, Langlaufskier, Schneeschuhe benutzen. Ja, und dann vielleicht auch noch Auto und Einfahrt vom Schnee frei halten.
Genau, da ist man eigentlich schon ganz gut beschäftigt mit dem allen hier, aber natürlich gibt es auch sehr viel dahinter, was man eben nicht sieht in den Videos, also ganz viel Arbeit auch am Computer, einfach schreiben, die ganzen Eindrücke auch verarbeiten, damit ich eben auch meine Bücher schreibe, dann Recherchen auch für den Reiseführer, den ich nebenbei auch mache, neben dem 8-Jahreszeiten-Buchprojekt. Und ich verbringe auch ganz viel Zeit neben diesen ganzen Abenteuern mit Kontaktaufnahme und Kontaktpflege und kriege immer mehr Kontakte auch vermittelt noch zu Leuten, die wirklich interessante Gesprächspartner sein könnten für mein 8-Jahreszeiten-Projekt gerade, aber eben auch für den Reiseführer. Also es ist nicht immer nur Action draußen, es gehört auch viel wirklich Schreibtischarbeit auch dazu.
Naja, ist ja auch nicht nur Urlaub, muss man ja dazu sagen. Du hast eben die Rentiere schon erwähnt, die Korinthenkacker, Lieblingstiere, Huskies, Rentiere, Elche. Ich glaube, letzteren darf man vermutlich nicht zu nahe kommen.
Ja, ist wirklich schwer zu sagen. Also wenn man mehr über die Tiere lernt, hat wirklich jedes Tier so seine Faszination. Aber ich würde sagen, Lieblingstier im Moment ist der Elch. Also ich war im Januar auf einer Elchfarm, so 1,5 Stunden mit dem Auto von hier entfernt. Und da hat mir der samische Besitzer so viel mehr über diese Tiere erzählt. Und ich war ganz beeindruckt, zum Beispiel zu lernen, dass diese männlichen Elche, die ja ihre sehr, sehr imposanten Geweihe haben, die immer im Winter abwerfen, also Dezember, Januar oder Februar. Und da habe ich gefragt, warum eigentlich? Warum gerade zu dieser Jahreszeit? Und da meinte der, das ist einfach, weil nach der Brunftzeit im Herbst diese schicken Geweihe, die ja auch den Weibchen imponieren sollen, nicht mehr brauchen. Und im Winter, wenn die Tiere eher in diesen Energiesparmodus verfallen, ja, um dann zu überleben, weil sie eben nicht mehr so schnell Futter finden bei Schnee und Eis. Und dann ist dieses Geweih, was zusätzlich zu den 600 bis 800 Kilo, die so ein Elch wiegt, nochmal 30 Kilo zusätzlich bedeutet, einfach unnötiger Ballast. Und da wird das abgeworfen. Und da habe ich gedacht, boah, von diesen Elchen kannst du echt was lernen. Diese Geweihe sehen schön aus, aber die schleppen die nicht weiter mit sich rum, wenn die einfach unnötig sind. Und seit dem Tag habe ich gedacht, ja, Elch wird erstmal mein neues Lieblingstier und mein Vorbild hier in Schwedisch-Lappland.
Was hast du dir überlegt, was du abwerfen kannst im Winter? Wir Menschen haben da ja nicht so viele Möglichkeiten.
Also vor allen Dingen geht es eigentlich um solche Sachen, so wie Sorgen, die man sich macht, um irgendwelche zukünftigen Sachen, die jetzt eintreffen könnten. Und da bin ich eigentlich immer ganz gut gewesen, mir sehr viele Sorgen zu machen, wie ich jetzt was erledigt kriege, wie ich was stemmen kann, finanzieren kann. Und ich glaube, da habe ich mir bei dem Elch gedacht, ja, das ist so mein Geweih, das mir wächst. Diese ganzen Sorgen, und das brauche ich jetzt überhaupt nicht, auch wenn gerade ein bisschen Ebbe vielleicht herrscht in mancher Hinsicht, ein bisschen Winter. Und das wird jetzt einfach mal bei mir auch ein bisschen leichter abgeworfen. Das habe ich schon mal gelernt.
Ich packe jetzt mal wieder ein paar Vorurteile aus. Schwedisch-Lappland, irgendwie so fast am Ende der Welt, aber Infrastruktur gibt es ja ganz schwedisch eine ganze Menge, sonst könnten wir ja jetzt zum Beispiel auch nicht per digitaler Konferenz miteinander reden. Also das Problem der Digitalisierung auf dem Land ist in Schweden offensichtlich keins.
Nö, das geht eigentlich relativ gut. Klar gibt es manchmal Probleme, es kann auch mal der Strom ausfallen, gerade hier bei extremen Wetterverhältnissen, bei Sturm oder bei dieser Eiseskälte passiert mal. Dann geht eben Internet auch nicht mehr, aber das war jetzt, die letzten 2 Monate hatte ich Glück, dass es noch nicht passiert ist. Aber sonst eigentlich sehr, sehr gute Infrastruktur in jeder Hinsicht, ja.
Und wie ist das jetzt mit dem Alleinsein in einer Umgebung, die ja nun mit der berühmt-berüchtigten karibischen Insel nur wirklich gar nichts gemeinsam hat?
Also ich muss sagen, das ist eigentlich nur einmal wirklich gewesen, dass ich mich einsam gefühlt habe und gedacht habe, boah, hast du dir da irgendwie zu viel vorgenommen? Und das war eigentlich der zweite Abend hier. Mein Freund war gerade abgefahren mit dem Transporter und ich saß hier ohne Wasser und der Schnee, den ich gesammelt hatte, wollte nicht schmelzen. Und das Auto ging auch nicht mehr wirklich. Da kam immer eine Warnleuchte, dass was mit der Motorkühlung wäre. Also alles ging schief. Und da hatte ich echt so einen Moment Panik und habe gedacht, boah, jetzt sitzt du hier allein in dieser Wildnis, kennst keinen und ja, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich es gemacht, wie ich es oft mache, wenn ich irgendein schlimmes Problem habe. Dann nehme ich ein Kissen und schreie ganz laut und schlage das aufs Bett und gegen die Wände im Schlafzimmer und lasse einfach den ganzen Frust raus. Und das habe ich diesmal auch so gemacht. Und ja, nach ein paar Minuten war es dann gut. Dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt fängst du an, deine Kissen auszupacken und machst dir hier dein Leben. Und das hat tatsächlich auch geklappt. Und seitdem habe ich mich nie wieder einsam gefühlt, habe dann eben auch schnell so viele Leute kennengelernt und muss manchmal eher noch ein bisschen kämpfen, dass ich hier auch Zeit für mich habe, weil so oft jemand kommt, hey, hast du Lust zum Abendessen? Hast du Lust auf einen Kaffee oder ja, ein bisschen plauschen, wollen wir zusammen Skilaufen? Und ja, muss ich manchmal ein bisschen sehen, dass ich wirklich auch Zeit für mich und meine Bücher finde.
Naja, Fika, also die Kaffeepause ist ja bei den Nachbarn oder bei den Schweden insgesamt eines der heiligsten Güter, glaube ich.
Ja. Sehr, sehr wichtig. Also Fika wird täglich eingenommen, auch manchmal zweimal vormittags und nachmittags. Sehr, sehr leckere, süße Sachen gibt es ja auch. Also das gehört immer dazu.
Kannst schon Kanelbüller, also die Zimtschnecken backen?
Nee, das muss ich noch lernen. Bis jetzt habe ich immer welche bekommen, aber werde ich mich auch noch einarbeiten.
Welchen Lebensstil haben denn eigentlich die Leute in so einem Dorf, gerade in den 3 Wintern, die es, glaube ich, gibt? Sehen die das ähnlich wie du und sagen, okay, Tag der Natur, oder kann man da auch von den Leuten noch was lernen?
Die Leute sind hier relativ aktiv draußen. Viele gehen wirklich raus mit ihren Schlitten, da, auch weil es viele ältere Leute hier im Dorf gibt. Da haben die Schlitten auch, da kann man sich dann draufsetzen und ausruhen, wenn man mal möchte. Manche gehen tatsächlich Schneeschuhlaufen oder auch Langlaufskier fahren, ist sehr beliebt. Ja, und es gibt dann auch jüngere Leute, die dann nach Kalix oder Baranda zum Arbeiten fahren müssen. Und da kann es eben auch passieren, dass die dann Probleme haben irgendwie mit dem Auto. Und ja, das ist für die ganz normal. Und eine meiner besten Freundinnen mittlerweile hier hat mir auch gesagt, also wenn du mit dem Auto unterwegs bist, hab immer eine Notfalltasche im Auto. Also du brauchst einen Schlafsack, noch eine extra dicke Jacke, Thermounterwäsche, Kerzen und eine Schaufel. Falls du nämlich irgendwo liegen bleibst und lange auf Hilfe warten musst, dann kannst du erstmal sehen, dass du dich schützt vor der Kälte. Oder die Schaufel halt, wenn du irgendwo im Schnee einsackst, dass du versuchst, das Auto erstmal selber frei zu schaufeln, wenn du irgendwo weit draußen bist. Und genau das habe ich gemacht. Ja, und gestern bin ich zum Beispiel schon mal eingesackt mit dem Auto. Das kippte auf einmal nach rechts ab von der Straße. Man sah nicht, dass da irgendwie ein Graben war. Und dann hing das da ziemlich schräg drin. Dachte ich auch so, Mann, oh Mann. Jetzt musst du erst mal sehen, dass du wieder rauskommst. Und das habe ich dann auch geschafft. Also die Leute hier bringen mir eigentlich bei, was man machen muss, in welcher Situation, was man dabei haben sollte. Auch bei solchen Sachen, wenn man unterwegs ist. Und ja, das gehört einfach für die zum Leben dazu.
Macht aber, glaube ich, auch irgendwie klar, warum die Schweden so versessen sind und sich freuen wie wahnsinnig, wenn es in Richtung Frühjahr und Sommer geht.
Ja, das merkt man hier auch langsam. Also die Leute schaufeln immer sehr viel Schnee. Und dann spreche ich oft mit Nachbarn und, oh, ist wieder schön, heute ist wieder Schnee gefallen. Dann kommt auch, nein, ich habe keine Lust mehr auf Schnee, jetzt reicht's. Und es eine Ausnahme gibt's, das ist mein Nachbar, der liebt das Schneeschaufeln. Der schaufelt auch Schnee, wenn schon seit 5 Tagen keiner gefallen ist. Und der hat mir erklärt, das wäre sein Sport, weil er kein Hockey spielen kann mehr. Und dann beschäftigt er sich eben mit dem Schnee. Und meint, ja, wenn der Schnee dann weg ist, dann warte ich, dass das Gras wächst, dass ich das schneiden kann. Dann ist das mein Sport. Also auch, ja, Leben im Takt der Natur halt, ne? Machen, was geht und was eben gemacht werden muss.
Mal einen kleinen Schlenker zum Thema Arbeiten machen. Du hast ja vorhin schon gesagt, zwischendrin immer am Computer sitzen und was aufschreiben. Was machen deine eigentlichen Projekte, Reiseführer und eventuell halt auch journalistische Auftragsarbeiten?
Also läuft gut soweit mit dem Reiseführer. Der soll 50 Kapitel beinhalten. 15 habe ich jetzt schon geschrieben mit den Recherchen, die ich eben vor Ort gemacht habe. Das 8-Jahreszeiten-Buch kommt auch sehr gut voran. Also schon sehr, sehr viele Gedanken und Erlebnisse und einfach auch alles, was ich so gelernt habe hier von der Natur, von den Menschen in den letzten 2 Monaten, sammelt sich da langsam. Und ja, journalistische Auftragsarbeiten laufen noch so ein bisschen schleppend an, ist eben immer noch auch mit vielen Zeitungen, Magazinen und so durch die Corona-Krise halt, dass die nicht so viel Potenzial haben, jetzt was zu nehmen von Freien, aber ich versuche es halt immer wieder und werde mal schauen, ob sich da im Laufe des Jahres noch mehr ergibt.
Das ist ja auch eine Frage der Finanzierung. Wir haben ja im November auch über Crowdfunding geredet. Wie ist das gelaufen und plätschert das noch weiter?
Also das Crowdfunding ist dann am 24. Dezember abgeschlossen worden. Da hat sich auch eine kleine nette Summe von vielen lieben Menschen, die mich ein bisschen unterstützen wollten, gesammelt von ungefähr 1.400 Euro. Das war schon mal eine große Hilfe für den Start zumindest. Und ja, mittlerweile habe ich mir auch ein Patreon-Konto eröffnet, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, wenn mich jetzt jemand unterstützen möchte, zum Beispiel für die Arbeit mit den Videos, was ich ja alles kostenlos mache, also ohne, dass mich jemand bezahlen würde, dass mich da jemand mit ein paar Euro im Monat unterstützt. Aber ich glaube, das ist was, was ein bisschen längere Anlaufzeit auch braucht und was viele eben auch nicht kennen und da noch ein bisschen vorsichtig sind, was man da überhaupt machen soll, wie man da überweisen kann. Aber ich hoffe, dass sich auch da noch was ergibt, vielleicht im Laufe des Jahres. Das würde mich sehr freuen.
Du bist ja nun rein geografisch im Moment ziemlich weit weg. Und wenn man aktuell auf Grenzen schaut, doch ganz schön nah an der russischen Grenze dran. Welche Reaktionen gab es eigentlich letzte Woche in Schweden, bei dir im Dorf und im Zweifelsfall auch bei den finnischen Nachbarn auf den Kriegsbeginn in der Ukraine?
Also die Menschen hier waren, wie denke ich, überall jetzt auch in Deutschland und überall total entsetzt, total überrascht, dass wirklich Krieg ausgebrochen ist. Und ich habe es von finnischer Seite eigentlich noch mehr gehört, dass die Leute auch wirklich sehr, sehr beunruhigt sind, weil natürlich Finnland diese riesige Grenze selbst mit Russland hat. Und dass die Finnen wirklich sich auch zum Teil nicht nur eben um die Menschen in der Ukraine sorgen, sondern auch um sich selbst, ob da irgendwas passieren könnte. Aber generell ist halt bei allen, sowohl Finnen wie auch Schweden, die ich hier kenne oder wo ich es gehört habe, sehr, sehr viel Solidarität natürlich mit den Menschen in der Ukraine. Und alle blicken immer in Richtung Ukraine, hört es vielleicht bald mal auf. Alle bangen mit. Und es gibt natürlich auch Leute, die sich um ihr eigenes Wohl Gedanken machen. Von manchen habe ich gehört, dass es schon ein paar mehr Büchsen im Keller bunkern mittlerweile. Aber um sich selbst machen sich die meisten nicht so viele Sorgen. Nur gestern habe ich zum Beispiel im Radio gehört, dass auch darüber gesprochen wurde, über das Thema Radioaktivität, wenn da was passiert eben mit den Kernkraftwerken, wie jetzt die Region Nurbotten, wozu eben auch Kalix gehört, vorbereitet ist auf Umgang mit Radioaktivität. Habe ich leider nicht so alles verstanden, aber ich fand es sehr spannend, dass das wirklich im Radio kam.
Ich habe auch gehört, im Systembolaget, also den Alkoholshops, gibt es keinen russischen Wodka mehr.
Das kann sein. Also im Systembolaget war ich noch gar nicht, weil mein Alkoholkonsum hält sich eigentlich in Grenzen hier. Aber das kann gut sein, dass es den nicht mehr gibt.
Du hast eben gesagt, du hast im Radio gehört. Nebenbei habe ich jetzt gerade die Tage gesehen, mit inklusive des Filmausschnitts, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Beim schwedischen Fernsehen warst du auch schon mal.
Ja, genau. Also nicht schwedisches Fernsehen, es war ein Lokalfernsehen von Kalix. Die machen immer mittwochsabends öfters mal so eine Stunde Aktualitäten. Und da war ich eben eingeladen, über mein 8-Jahreszeiten-Buchprojekt zu sprechen. Überraschenderweise. Also die Menschen hier finden das unheimlich spannend, dass hier eine Deutsche hergekommen ist und sich für ihre 8 Jahreszeiten interessiert und in Bordskärsnes wohnt. Das ist für die unglaublich.
Mich hat es einfach fasziniert und deshalb habe ich mich ja auch dann gleich spontan gemeldet. Wir müssen mal wieder reden über dein Schwedisch. Also ich meine, ich kann die Sprache nicht, nur so ein bisschen lautmalerisch und man hat das bei Aufenthalten halt in irgendeiner Form auch schon mal gehört. Aber einfach so mal flüssig in ein Fernsehstudio sich zu setzen und auf alle Fragen ja nun weitgehend flüssig zu antworten. Hochachtung.
Ja, danke schön. Ich habe mir Mühe gegeben. Also ich hätte gern noch mehr erzählt, aber erstmal war die Zeit knapp und dann habe ich auch die meisten Worte vergessen vor lauter Aufregung, aber irgendwie hat es geklappt. Und alle hier meinten, ich hätte es toll gemacht.
Klang toll, auch wenn ich vermutlich nur, naja, sagen wir vielleicht 10% verstanden habe. So, erstmal zur Zukunft. Wann wird denn der Spätwinter dann irgendwann vom Vorfrühling abgelöst? Also hier gibt es schon Schneeglöckchen. Wann kommen die normalerweise nach Lappland, wenn es die da überhaupt gibt?
Also Spätwinter und Vorfrühling ist eigentlich dasselbe. Ne? So, es ist so der Winterfrühling, kann man auch sagen. Und danach kommt wirklich der Frühling. Und ja, das hängt so ein bisschen nach Jahr auch davon ab. Im Laufe des Aprils meistens, so Ende April, kann man dann schon langsam auch von Frühling sprechen, sagen die meisten. Ja, Schneeglöckchen bin ich jetzt nicht sicher, wann die sich zeigen werden. Da werde ich erstmal genau gucken müssen. Also im Moment ist alles noch unter einer dicken Schnee- und Eisschicht begraben.
Wir haben ja unter anderem auch über Dunkelheit geredet. Inzwischen müsste sich das teilweise schon verkehrt haben. Wie sieht es denn jetzt mit den Tageszeiten aus? Wann wird es hell, wird es dunkel?
Also das geht wahnsinnig schnell hier wirklich. Im Moment wird es jetzt schon so um 5:40 morgens hell. Und Sonnenuntergang ist so um 17 Uhr rum. Also das ist wirklich eine Schnelligkeit, mit der das Licht hier zurückdrängt. Das hat mich selber sehr überrascht. Und ja, am Anfang war es wirklich so, ich habe mich fast immer gefreut, wenn es dann dunkel wurde, dann wollte ich nicht mehr so viel draußen sein und konnte mehr schreiben. Und mittlerweile will ich fast immer noch bis Sonnenuntergang ist, dieses tolle Licht dann abends kommt, immer mehr länger draußen sein. Denke, Mensch, jetzt musst du mal sehen, dass du auch mal wieder was schreibst. Hat mich überhaupt nicht gestört, die Dunkelheit im Januar.
Aber du freust dich jetzt schon auf den Frühling und Wie geht's den Leuten in Bocciersnes?
Also die Leute hier, es gibt welche, die lieben den Winter wirklich und sind auch sehr wintersportaktiv mit Skifahren und allem. Und dann gibt es aber auch welche, die warten jetzt wirklich drauf, dass dieser Schnee endlich verschwindet. Und es ist so ein bisschen abwechselnd. Also es gibt Einheimische, die haben mir erzählt, ja, der Winter ist die beste Jahreszeit. Und jetzt erzählen sie mir, ja, der Frühling ist die beste Jahreszeit. Und dann, wenn ich frage, ja, was ist denn jetzt wirklich die beste Jahreszeit, dann kommt, ach, alle Jahreszeiten haben hier ihren Charme, wirst schon sehen. Und ich denke, so ein bisschen ist es auch. Also die Jahreszeiten sind hier so unterschiedlich und bin ich wirklich mal richtig gespannt, was jede wirklich so mit sich bringt.
Du warst ja jetzt ziemlich oft, um nicht zu sagen täglich, in der freien Natur. Hast du schon eine Vorstellung, wie die Landschaft, in der du jetzt unterwegs bist, im Frühling aussehen wird?
So manchmal versuche ich es mir vorzustellen, ist aber relativ schwierig, denn die Wege sind wirklich zum Teil nicht mehr erkenntlich oder nur, wenn Scooter drüber gefahren sind, diese Schneemobile hier. Und ich habe Bilder gesehen von neuen Freunden, die ich jetzt hier habe, die mir gezeigt haben, guck mal, so sieht es dann im Sommer und im Frühling aus. Und da denke ich auch, boah, würdest du gar nicht wiedererkennen, das ist eine völlig andere Welt. Also ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, aber ist aktuell noch schwierig.
Aber das gehört ja offensichtlich gerade dort auch zum Takt der Natur dazu, dass sich alles verwandelt und alles irgendwie, na, ich will jetzt nicht sagen 8-mal im Jahr völlig neu ist, aber zumindest mal 4 bis 5-mal.
Ja, das stimmt. Und ich merke eben auch, es kann sich sehr schnell auch hier natürlich wandeln. Auch hier ist natürlich Klimawandel sehr erkennbar. Und im Januar zum Beispiel war eine Zeit, da hatten wir auch mal einige Tage Plusgrade, wie jetzt eben manchmal auch im Spätwinter. Und dann ist eben das große Problem, dass auch das Eis unter dem Schnee gefriert, was wieder ein Riesenproblem für die Rentiere ist, die Flechten am Boden suchen. Und da dachte ich im Januar schon, ja, das ist jetzt eigentlich fast, als würde sich schon der Frühling ankündigen. Aber dann war auch schnell wieder vollkommener Wechsel und den ganzen Februar war es dann wieder relativ kalt und hat sehr, sehr viel geschneit. Dann war eben wieder diese weichere Schneeschicht, das ist dann wieder leichter auch für die Tiere. Und so ist auch hier wirklich, es kann mal so sein, mal so, also ein sehr, sehr schneller Wechsel auch immer.
Ich muss noch auf ein Video zurückkommen. Das haben wir im Vorfeld jetzt nicht abgesprochen, aber ich denke, die Faszination, die hat sich bei mir eingestellt und wird sie sich auch bei dir eingestellt haben. Du hast einen Ausflug ins Eishotel gemacht.
Genau, ja. In der Nähe von Kiruna ist das Eishotel. Das ist eine ganz spannende Sache. Da fangen dann jedes Jahr im Winter, wenn der Fluss nebenan gefriert, also Künstler und Handwerker an, da wirklich Eisbrocken aus diesem Fluss zu schneiden und formen daraus ein ganzes Hotel mit Zimmern, mit Suiten. Und das Wichtigste dabei ist, dass jedes Jahr wirklich die Zimmer und Suiten ganz individuell neu gestaltet werden müssen mit neuen Themen, die es zuvor noch nie gab. Und sich das wirklich mal anzuschauen, auch einfach nur einen Tag, auch wenn man dort nicht übernachtet, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, um zu sehen, was die Menschen einfach aus dieser Natur wirklich zaubern können.
Aber ein bisschen Technik ist ja doch drin. Ich habe mich gewundert, in einer dieser Gänge hing ein riesiger Kronleuchter aus dem Eis und der schien auch zu brennen. Das heißt, ein paar Elektrokabel verlegen die Leute dann schon noch hin.
Ja, genau. Also das muss sein, weil es einfach sonst stockdunkel drin wäre. Und da gibt es eben spezielle auch Elektrokünstler, nennen sie die sogar, die das wirklich ein bisschen schön auch beleuchten, das Ganze. Obwohl es auch relativ düster ist, aber man kann sich zumindest zurechtfinden.
Und zum Duschen geht man dann, glaube ich, wiederum aus dem Eishotel eigentlich raus, weil heißes Wasser aus einer Dusche und eine Eishöhle, in der man schläft, verträgt sich vermutlich auch nicht miteinander.
Nee, dafür gibt es nebenan auch das richtige Hotelgebäude oder auch Kabinen und so. Da kann man eben auch eine Nacht verbringen, noch nach oder vor der Nacht in dem eigentlichen Eishotel. Und da gibt es dann halt ganz normale warme Zimmer und auch Duschen und alles.
Ich merke schon, es gibt noch viel zu erzählen und mit den Jahreszeiten ändert sich das. Von daher bin ich sehr gespannt und spätestens dann, wenn der Frühling da ist, werden wir wieder miteinander reden. Was steht heute noch an?
Also heute ist mal ein relativ langweiliger Tag. Da muss ich erst mal sehen, dass ich einen Drucker hier zum Funktionieren bringe, den ich mir gestern in Finnland gekauft habe. Da war ich kurz über der Grenze zum Einkaufen, weil ich einiges ausdrucken muss an bürokratischen Sachen hier. Aber dafür geht es morgen dann mit einem Schneemobil mit einigen Bekannten raus auf eine Insel, die ist im Archipel von Kalix. Die heißt Malören, die ist so 1,5 Stunden mit diesem Schneemobil entfernt. Eine ganz einsame Insel, wo jetzt auch eigentlich kein Mensch ist im Winter. Nur eine Hütte mit einem Leuchtturm, wo man im Sommer übernachten kann. Und das wird eben auch eine ganz spannende Sache, wirklich so weit draußen mal in diesem Archipel zu sein, jetzt in dieser verschneiten Landschaft noch und mir das mal anzuschauen.
Klingt verlockend und bei nur minus 4 Grad wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz so schlimm, dass man sich irgendwie Körperteile abfriert.
Ja, also wenn man auf diesem Schneemobil sitzt, das ist schon ganz schön kalt und anderthalb Stunden da drauf. Ich glaube, da werde ich sehr, sehr viele Schichten tragen, auch bei nur minus 4 oder ich glaube morgen minus 7 Grad.
Dann trotz alledem viel Spaß, bleib gesund, munter, gut gestimmt und ich habe mich schlau gemacht, wie der Schwede so sagt, hey du.
Tack så mycket, sagt man auf Schwedisch. Vielen Dank und hej då.